glaube, es ist ein riesiges Geschenk von Gott. Und gleichzeitig im Alltag innen manchmal auch etwas Herausforderndes, etwas Echtes, Schwieriges. Und es ist auch etwas, was mit all diesen Themen von Beziehung zu tun hat, wo wir unterwegs waren miteinander. Wir haben über Konflikte geredet. Wie nötig ist es, dass man sich dann gegenseitig einfach vergeben kann. Wir haben darüber geredet, so für eine Offenheit, die Beziehung. Gerade wenn man offen ist, schnell wird man doch verletzt. Wir haben über bedingungslose Liebe geredet, Annahme. Coole Voraussetzung, gerade auch für Vergebung. Und ich glaube, so häufig, da, wo wir Menschen unterwegs sind miteinander, braucht es einfach Vergebung. Man kann sich jetzt ja fragen, ja, manchmal fällt Vergebung einfach, bei kleinen Sachen vielleicht, manchmal fällt es aber auch schwierig bei ganz grossen Sachen. Und es tut gut, wenn es Leute gibt, die einem manchmal erzählen, wie sie das erlebt haben, dass Vergebung sie haben können leben, aussprechen in ganz schwierigen Situationen. Ich habe als Abschluss von dieser Serie für nächsten Sonntag ein Ehepaar können einladen. Ernesto und Gabi Roten heissen es. Sie sind 12 Jahre verheiratet gewesen. Und dann hat der Mann eine Freundin gehabt, hat angefangen fremd zu gehen. Und die ganze Ehe ist vor einem riesigen Scherbenhaufen gestanden. Und sie haben ein Scheidungspapier, also alles, was braucht, um sich scheiden zu lassen, Papier ausgefüllt. Es hat noch die Unterschrift gebraucht. Aber die Gabi, die hat dann angefangen zu kämpfen für Beziehung. Und in dieser Situation haben sie auch Gott erlebt. Und er hat sie mitgenommen auf einen langen Prozess. Auf einen Prozess, wo Vergebung möglich war, wo sogar Versöhnung möglich geworden ist. Und sie kommen hier am nächsten Sonntag und erzählen darüber, wie sie da in dieser Geschichte ihnen Gott erlebt haben. Und ich glaube, es geht als Ergänzung zum Thema heute Vergebung. Etwas mega Spannendes zum sehen, dass Vergebung möglich ist, auch in ganz, ganz fast auswegslosen Situationen. Sicher Ermutigung auch. Der Karl-Heinz hat uns heute frisch gedruckte Flyer mitgebracht. Gerade für den nächsten Sonntag. Es gibt vielleicht auch Leute in eurem Umfeld. Beziehung ist ein Thema, das viele interessiert. Auch Leute, die sonst nicht so in die Kirche gehen oder so. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dir jetzt in den Sinn kommt, wo du denkst, hey, der würde das spannend finden, mal da als Bärli zu hören, da vorne zu reden, der kurz vor einem riesen Scherbenhaufen gestanden ist. Und dann trotzdem einen Weg zusammen gefunden hat. Also bedient euch bei diesen Flyern, habt ihr hinten auch aufgelegt, gerade für den nächsten Sonntag. Vielleicht kennt ihr jemanden, der das spannend findet, das Thema. Ja, sag jetzt mal so, aufs ganz praktischer Sicht auch mal noch anzuschauen. Und es wird auch ein spannender Sonntag, weil es zeigt auch vieles über Beziehungen. Sie können jetzt als Ehepaar das erzählen, aber man kann auch ganz viel lernen über Beziehungen, nähe Beziehungen, gerade sonst. Ja, dass da einfach auch immer wieder möglich ist, einen Weg zu finden. Ja, ich denke, das grösste Geschenk der Vergebung, dass Gott wirklich aus einem Misthaufen ein Blümchen wachsen lassen kann. Und ich möchte gerade jetzt auch beten für den Morgen heute, für das Thema, ja, dass wir das mitnehmen können, was Gott uns aufs Herz legen will. Danke, Vater im Himmel, für das Geschenk der Vergebung. Danke auch, dass wir uns üben dürfen, immer wieder neu im Vergehen. Und danke, dass wir den Blick auf dich, Gott, richten dürfen. Und du zeigst uns, was Vergebung bedeutet. Und dass auch wir dürfen alle Vergebung von dir haben. Und wir wollen dich bitten, dass du heute uns unseren nächsten Schritt zeigst, der dran ist, zum Vorwärts zu gehen, gerade auch in Bezug auf Vergebung. Amen. Wir möchten miteinander heute auf eine kleine Reise gehen, durch drei Bibeltexte, durch, wo wir mal genauer hineinschauen wollen. Und schau, was sagt die Bibel über das Thema Vergebung. Und das erste ist im Alten Testament das Gesetz vom Lamech. Da hat es sicher ganz viele ganz bibelkundige Leute unter uns. Da kennen die sicher alle das Gesetz vom Lamech. Und wenn nicht, ist es manchmal ganz spannend, um zu sehen, was da alles für Geschichten in der Bibel drin gibt, wo man manchmal so richtig ins Staunen kommt. Mir geht es einmal so. Wir haben geredet, dass am Anfang Gott die Menschen geschaffen hat in guten Beziehungen. Seine Absicht war, gerade im Paradies, dass man positive, offene, liebevolle Beziehungen zueinander. Aber der Mensch hat nichts Gescheites gewusst, Adam und Eva, als die Beziehung zu zerstören. Die zwischenmenschliche Beziehung kaputt zu machen, aber auch die Beziehung vom Mensch zu Gott kaputt zu machen. Es ist sehr deutlich geworden beim Kain und beim Abel. Der erste Mord, der Kain, der Abel umbringt. Dass da etwas kaputt ist in dieser Beziehung. Ganz interessant, der Kain hat nachher richtig Angst bekommen. Dass die anderen Menschen aus seiner Familie logischerweise, sie könnten da ihm rächen und ihn könnten umbringen. Und er hat gesagt, Gott, ich habe Angst, die kommen doch und killen mich. Aber Gott hat ihm gesagt, hey, nicht die Menschen sollen sich rächen für das, was du gemacht hast. Und es ist ganz spannend im 1. Mose 4. Der Herr aber sprach zu ihm nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerächt werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Also Gott hat quasi gesagt, hey, ich schaue schon für Gerechtigkeit. Die Menschen sollen sich nicht rächen und jetzt dich umbringen gehen. Das ist Sache von Gott. Es wird nachher beschrieben, wie der Kain ins Land Not geht. Was übersetzt bedeutet quasi ein gottloses oder ein gottfernes Land. Also der Kain ist dort hingegangen, auch in Gottesferne. Aber Gott hat ihn beschützt und hat gesagt, wenn jemand die Hand an ihn legt, soll er siebenfach gerecht werden. Der Kain hat einen Nachkommen gehabt. Im Alten Testament steht das ja so lustig beschrieben. Und sie erkannten sich und dann sind da Kinder gekommen. Und die haben sich wieder erkannt und so weiter. Und irgendwann ist dann der Lamech gekommen. Und da lesen wir jetzt ein paar Verse miteinander. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal. Dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnten. Also ist das so quasi wie Sippe von Nomaden entstanden. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Da ist schon so eine Musikerdynastie entstanden. Also Musik war irgendwo da gegenwärtig in dieser Familie. Und Zilla, auch sie gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Vater all der, die Kupfer und Eisen schmieden. Und wenn man Kupfer und Eisen schmieden kann, hat das vor allem zwei Bedeutungen. Und zwar die eine, die man kann bessere Werkzeuge machen für den Ackerbau und man kann auch schlagkräftigere Waffen machen, oder? Mit Eisen, die ein bisschen mehr da wirken. Man kann besser morden, könnte man sagen. Und dann lassen wir weiter, wie es da heißt. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama und Lamech sprach zu seinen Frauen. Und jetzt kommt das erste Lied, wo man eigentlich so findet in der Bibel. Der hat da irgendwie ein Lied gemacht. Und es ist eigentlich ein Lied vom Schrecken. Das Lied, so ein bisschen das Gesetz vom Lamech beschreibt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Melodie gegangen ist, die steht nicht, sonst müsste ich es noch vorsingen. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen, Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn kein siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Ach, so ein richtiges Lied vom Schrecken, oder? Man kann sich fragen, ist das jetzt wie beim Kain? Und merkt sofort, eigentlich ist da alles völlig vertrüllt. Der Lamech sagt, wenn mir einer nur kleine Wunden umtut, dann kann ich den umbringen. Und wenn einer jemanden umbringt, dann soll er es nicht nur siebenfach gerecht bekommen, sondern ich selber tue mich 77-fach rächen. So eine richtige Vergeltung, eine Racheslust, die man da rausgehört. So quasi, wenn einer mir etwas tut, dem zeige ich es dann aber schon. Ich weiss nicht, ob man da ein bisschen rausgespürt, oh, jetzt haben wir die Waffen aus uns, hey, das ist so richtig prahlen, oder? Wenn einer dann kommt, dem kann ich es dann aber schön zeigen da. Das Gesetz vom Lamech, so ein bisschen etwas Richtiges übertrieben. Und wenn ich das so anschaue, dann frage ich mich, gibt es das bei uns nicht auch mega viel? Dass wir so von den Emotionen überwältigt werden und denken, ich will mich rächen. Ich will es dem heimzahlen. Die Heide Familie zum Beispiel, wenn irgendetwas passiert, wenn ich denke, das ist Unrecht an mir, wenn ich verletzt bin, dem will ich es aber zurückzahlen. Und dann gehe ich raus, um mich abkühlen und dabei kommen mir Gedanken, wie ich mich rächen kann. Wenn ich so richtig zeigen kann, was alles falsch gelaufen ist. Und ich fange an, in meinem Kopf zu überlegen, was in der Vergangenheit alles Böses passiert ist und es fängt sich richtig an, wütig werden in mir. Oder zum Beispiel mit den Kindern. Die Kinder haben, kennen das auch, oder? Dann macht es wieder mal einen Blödsinn und denkt mir, jetzt muss ich aber mal sehen, dass das, wie falsch dass das ist. Die dürfen jetzt eine Woche kein Fernsehen mehr schauen. Oder zwei, oder drei, oder das ganze Leben lang. Die müssen es spüren bekommen. Oder vielleicht mit Handwerken. Oder mit, wenn man manchmal unterwegs ist im Beruf und irgendetwas wird versaut und denkst, jetzt, dem schreibe ich jetzt aber ganz ein böses Mail zurück. Der soll jetzt hören, wie das läuft. Und fangst an zu schreiben. Und die Worte werden immer länger und nicht freundlicher und denkst, nein, ich schicke es nicht am Handwerk, ich schicke es gerade am Chef selber. Nein, nicht am Chef. Irgendwie, am besten schreibe ich es gerade mit dem Anwalt. Der soll sich darum kümmern. Oder am Kassensturz. Die ganze Schweiz soll erfahren, was da Böses passiert ist. Oder so Gefühle, die kommen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen und das gebe ich zurück. Das muss Vergeltung kommen. Da will ich mich rächen. glaube, das, was in uns passiert, ist manchmal ganz ähnlich wie das beim Lamech. Und wenn wir über das Thema Vergebung nachdenken, ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht mit dem Finger auf den Lamech zeigen, sondern einfach ehrlich sind und sagen, manchmal haben wir auch so Rachelust in uns. So Vergeltungslust, dass wir es heimzahlen wollen. Dass wir selber für Gerechtigkeit sorgen und manchmal sogar noch mehr, als dass es gerecht wäre. Ich meine, gerecht könnte man sagen, ja, im Alten Testament Gleiches mit Gleichem vergelten. Aber das ist noch etwas ganz anderes, das Gesetz vom Lamech. Und es ist gut, wenn wir ehrlich sind und manchmal einfach in uns hineinschauen, in unser Herz, in unser menschliches Herz und merken, ja, dass auch bei uns manchmal so das Gesetz vom Lamech am Wirken ist. Ganz interessant, Jesus nimmt das wieder auf mit diesen 77 Mal. Und es ist so einer von diesen Texten, der richtig tief über Vergebung redet. Und wo als allererstes zeigt, Vergebung fängt immer bei Gott an. Da wollen wir jetzt als zweites hineinschauen in den Text im Neuen Testament, in Matthäus, wo einfach zeigt, Vergebung fängt bei Gott an. Und es ist ganz spannend, bei dem Thema Konflikt haben wir über eine Stelle in Matthäus 18 geredet. Und gerade als nächste Stelle kommt jetzt die, die wir zusammen lesen. Und der Petrus fängt da an, und ich kann mir so richtig vorstellen, gehört da Jesus, wie er sagt, man soll mit Konflikt umgehen. Und der Petrus denkt, jetzt ist er gescheit, jetzt hat er viel gelernt und sagt, hey Jesus, aber irgendwo ist ja dann schon Grenzen, oder? Irgendwo ist eine Grenze mit dem ganzen Vergehen und so weiter. Und da wollen wir mal eintauchen, die die Bibel dabei haben, nehmen das auch für Matthäus 18 ist das, lesen mit. Da kommt der Petrus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Wahrscheinlich hat der Petrus gedacht, jetzt kommt ein Lob über. Weil damals bei den Rabbinern es üblich war, dass man gesagt hat, 3-mal soll man seinen Brüder vergeben. Und jetzt tut das verdoppelte Petrus. Und sogar eine Aufrunde dazu, oder? Hey, 7-mal. Da sagt Jesus. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht 7 bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Mit anderen Worten, immer und immer wieder. Nicht 490 hat Jesus natürlich gemeint, sondern einfach immer und immer wieder. Und wie üblich hat Jesus eine Geschichte erzählt, um den Jüngern zu verdeutlichen, wieso er das sagt oder was es mit dem auf sich hat. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Talent, das ist die höchste Währungseinheit, die man damals gekannt hat. Das sind etwa 100 Millionen Denare. Und ein Denar, das ist etwa ein Tageslohn vom Arbeiter. Also mit anderen Worten, der hat so viel Schulden gehabt, das wären 274.000 Jahre Arbeit vom Arbeiter. Ich habe es mal umgerechnet, so der Schweizer Minimallohn, 17 Milliarden Franken. Also ich könnte mir nie vorstellen, dass es möglich ist, dass ich jemals so viel Geld würde verdienen. Das ist weit, weit weg. Dann heisst es weiter, da er aber nicht zahlen konnte, das erstaunt uns jetzt ja nicht weiter, oder? Befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Das bedeutet, auf einmal alles verloren. Auf einmal das Leben weg. Die ganze Familie, das Leben der ganzen Familie, oder? Ist Sklaverei. Und das von den folgenden Generationen auch noch. Da hat er nur noch eine Möglichkeit gesehen, der Knecht. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Eben, dass er jemals schafft. Aber wir sehen, der hat die einzige Hoffnung, der muss Gnade haben mit mir. Sonst gibt es da keine Lösung. Und dann ganz spannend, der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Da habe ich mich gefragt, was sagt Jesus da? Was sagt Jesus über das Herz von Gott? In dieser Geschichte ist der König ein Bild für Gott. Und Jesus sagt da, in dieser Situation, wo der Mann kommt und sagt, hey, ich sehe keine Rettung für mich, ich brauche Gnade von dir, dass Gott tief in seinem Herz innerlich bewegt wird. Dass es ihm schmerzt. In einer ausweglosen Situation. Und Gott erlässt die Schuld. Ganz spannend auch in dieser Geschichte. Es wird wie deutlich, das Loch in der Kasse beim Königshaus, das ist trotzdem. Oder? Das kostet den König etwas. Er muss selber dafür aufkommen. Aber er sagt quasi, hey, da ist jetzt ein neues Gesetz. In meinem Königreich ist ein neuer Umgang miteinander. Nicht so wie beim Lamech 70 Mal. Oder vielleicht so, wie man es sonst kennt als Gerechtigkeit, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Sondern es ist eine Schuld, aber ich zahle für dich. Ganz interessant. Und genau das ist es auch, was heute gilt. Wo Gott heute uns sagt. Wenn wir von Gott kommen und sagen, hey, ich habe Schuld dir gegenüber Gott. Und da können wir jetzt alles reinzählen, was die zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt macht oder die Beziehung zu Gott. Alles, was wir machen, was das kaputt macht, was die Bibel auch Sünde nennt. Können wir sagen, Gott, ich habe so viel Schuld von dir, ich könnte das nicht zahlen. Aber es ist genau gleich wie damals. Gott sagt heute, ich vergibe alles. Und es ist nicht gratis, sondern ich zahle dafür. Ich zahle alles, was es kostet. Darum hat Gott Jesus geschickt auf die Welt. Und Jesus hat mit der Todesstrafe dafür gezahlt. Und nicht nur mit der Todesstrafe hat er damit gezahlt, dass er absolut getrennt war vom Vater. Ich glaube, das ist noch viel grössere, das ist viel grösserer Preis, den Jesus gezahlt hat am Kreuz. Und da sehen wir, Vergebung fängt bei Gott an. Die fängt damit an, dass wir uns bewusst werden, Gott wird uns vergeben. Im Reich von Gott gelten neue Gesetze, ein neuer Umgang miteinander. Es ist eine Schuld da. Es kostet etwas. Aber ein anderer zahlt dafür. Jetzt können wir uns fragen, wie funktioniert das jetzt mit Vergebung? Gerade im Zusammenhang mit dem wird eigentlich klar, manchmal haben wir eine falsche Vorstellung, was Vergebung ist. Einfach zwei, drei Punkte dazu. Falsche Vorstellungen, dass Vergebung nichts würde kosten. Manchmal denken wir, man kann so schnell sagen, ja, sorry, es tut mir leid und der andere vergibt und es ist alles gut. Aber Vergebung kostet immer etwas, hat immer seinen Preis. Eine andere falsche Vorstellung, manchmal denkt man, es ist so ein bisschen alle Heilmittel. Und ich glaube, die Bibel macht klar, dass das Konzept mit der Vergebung immer mit Schuld zu tun hat. Also ich glaube, manchmal ist uns wichtig, dass man uns fragt, ist überhaupt eine Schuld da? Ich weiss nicht, wie es euch geht. Passiert es manchmal nicht schnell, dass man sagt, jetzt sollte man den vergeben und diesen soll vergeben und alle sollen vergeben, aber vielleicht ist gar keine Schuld rum. Also zum Beispiel, wenn ich bei der Arbeit bin und ich habe da einen Kaffeefleck und mein Arbeitskollege sagt mir ganz freundlich und liebevoll, unauffällig, du hast da einen Kaffeefleck, musst die Krawatte ein bisschen rüber tun oder so, dann sieht man es nicht. Und dann werde ich verrückt und sage, nein, das geht doch nicht, du weißt mir nichts sagen, aber ich vergibe dir. Ich vergibe dir. Muss ich sagen, das passt nicht, oder? Es ist gar keine Schuld rum. Und manchmal ist es gut, wenn man sich das fragt. Ich habe auch schon Leute gehört mit so einem interessanten Konzept, dass man Gott könne vergeben für Sachen, die er macht. Und da muss ich sagen, das geht nicht. Man muss Gott nie etwas vergeben, weil Gott macht nie einen Fehler. Gott hat keine Schuld. Gott ist gut. Ich glaube, man kann zu Gott kommen und sagen, hey, das sind Sachen, die verstand ich nicht. Bitte hilf mir zu verstehen. Man kann sagen, Gott, ich bin wütig auf das. Man kann mit seiner Wut zu Gott gehen. Aber Gott um Vergebung bitten, wo keine Schuld kann rum sein, das geht nicht. Also einfach sagen, da, vergib und dann ist alles wieder gut. Manchmal lohnt es sich genau anzuschauen und sagen, hey, ist überhaupt eine Schuld da? Ist etwas passiert? Oder bin ich einfach aufgebracht? Bin ich einfach wütig? Muss ich zuerst mit mir selber klarkommen? Etwas, was Vergebung auch nicht ist, manchmal denkt man, man muss, auch wenn man vergibt, man muss nachher gerade vergessen haben oder so. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das zeigt sogar unsere Geschichte nachher. Im Gegenteil, um etwas zu vergessen, braucht man auch einfach ein schlechtes Gedächtnis. Und das hat mit Vergebung nichts zu tun. Manchmal denkt man, Vergebung ist gleich wie Versöhnung. Auch das ist nicht so. Vergebung kann ein Anfang sein von Versöhnung, aber für Versöhnung braucht es immer zwei. Wenn man zu zweit zusammenkommt und sich Vergebung kann zusprechen kann und sagt, man geht wieder zusammen auf den Weg, dann redet man von Versöhnung. Aber ich kann zum Beispiel auch jemandem vergeben, der schon gestorben ist. Wenn jemand mir etwas angetan hat, der schon gestorben ist, kann ich dieser Person vergeben. Und es hat mehr damit zu tun, dass ich loslassen kann, dass ich es vergeben kann. Also für Vergebung braucht es nicht beide oder so, sondern das ist etwas, was bei mir anfängt und bei mir passiert. Ich würde gerne noch das Gleichnis fertig lesen, bevor wir dann zu der dritten Stelle gehen, weil das zeigt noch etwas ganz Spannendes, auch über Vergebung. Das heisst dann da ab Vers 29, sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis die Schuld bezahlt war. Also ist ein anderer gekommen und hat dem Schuldner auch eine kleine Schuld geschuldet. Aber offensichtlich hat der ihm so viel erlassen worden ist, hat nichts gelernt und hat seinen Schuldner gerade ins Gefängnis werfen lassen. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deine erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich stolpere manchmal über die Stelle. Jetzt geht er der Knecht hin, hat nichts gelernt und wirft seinen eigenen Schuldner ins Gefängnis. Und jetzt kommt der König und sagt: Hey, das geht nicht. Jetzt musst du deine Schuld zahlen. Da frage ich mich manchmal, ja, was heisst denn? Jetzt hat er dem Schuld erlassen, aber gleich nicht erlassen. Oder wie ist denn das? Was ist denn da los? Ist nicht, wenn man etwas vergibt, vergeben und vergessen, eben nicht unbedingt, aber ist nicht wie erledigt, ist abgeschlossen. Was ist da los? Wieso muss er jetzt trotzdem ins Gefängnis? Und wenn ich die Stelle anschaue, ich glaube, dann hat das viel mit einer Einladung zu tun. Und zwar mit einer Einladung, enteilt zu werden von dem Königreich. Da vom König oder für uns vom Königreich von Gott. Enteilt zu werden von dem Königreich. Und zwar ein Königreich, wo ein anderer Umgang herrscht, ein neuer Umgang, wo man einander vergibt und einander nicht ins Gefängnis wirft. Ich glaube, der König wird, oder Jesus wird damit sagen: Hey, wenn dir alle Schuld vergeben ist und du ein Teil vom Königreich von Gott wirst, dann gehört auch der Umgang dazu. Dann lebt das auch. Dann lebt nicht mehr als einer, der den Umgang der Welt pflegt, Gesetz der Welt gehorcht, quasi unter dem Gesetz der Welt steht, sondern lebt als einer, der unter dem Gesetz vom Königreich von Gott steht, wo kann vergeben. Und das ist die Einladung, die ich auch heute immer in dieser Geschichte höre. Quasi: Hey, gehörst du zum Königreich von Gott? Ist dir alle Schuld vergeben? Und lebst du das weiter? Das ist so etwas Wichtiges, wie es da deutlich wird. Wo du denkst: Ja, ein bisschen Vergebung von Gott ist schon gut, aber ich will schon schauen, dass Gerechtigkeit herrscht und ich das kann durchziehen und ich mich gleich rächen und so. Willst du gar nicht in dem Königreich leben? Und das ist, glaube ich, das, was Jesus da will zeigen, den Leuten: Hey, werdet ein Teil vom Königreich von Gott. Nehmt die Einladung an. Ein Teil vom Königreich, wo anders herrscht. Und wenn du ein Teil vom Königreich bist, dann ist das eine Aufforderung für uns zu vergeben. Und zwar wirklich immer wieder zu vergeben. Immer wieder von Neuem zu vergeben. Jesus hat es uns gelernt, wir sollen so beten: Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig werden. Das ist der Umgang im Reich von Gott. Wie das ganz praktisch ablaufen kann, eine Stelle im Römerbrief zeigt das sehr schön auf, drei mögliche Phasen. Da wollen wir miteinander zum Schluss noch hineinschauen, wie die Vergebung kann ganz praktisch funktionieren. Ich glaube, Phase 0 ist immer, dass wir uns fragen: Ist überhaupt die Schuld da? Oder bin ich einfach selber aufgebracht? Und dann auch die erste Phase, da lese ich die ersten paar Verse, also Vers 17 bis 19, im Römer 12. Da heißt: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn aber möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also mit anderen Worten, Vergebung fängt an, dass ich sage: Ich verzichte auf mein Recht von Wiedergutmachung. Ich verzichte auf mein Recht von Vergeltung, von Rache vielleicht, davon etwas wieder überzukommen. Ich verzichte darauf. Oft sagt man, Vergebung ist eine Entscheidung. Ich glaube, Vergebung ist oft ein längerer Prozess, aber es fängt mit der Entscheidung an, dass ich sage: Ich lasse das los. Ich will das wirklich loslassen und ich will das Recht nicht mehr einfordern. Ihr merkt, das ist etwas, was bei mir anfängt. Das hat noch nichts mit anderen Menschen zu tun. Also es ist kein Gesetz vom Lamech, dass ich sage: Ich will vergelten, nicht einmal Gleiches mit Gleichem, sondern ich sage: Ich will es nicht mehr anrechnen. Ich will es loslassen und auch in meinem Kopf keine Milchbüchli-Rechnung machen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr verletzt werdet und denkt: Dort hat er schon mal und dort hat er schon mal und dort hat er schon mal und ich müsste es mal aufschreiben. Aber das meint Vergebung genau nicht, sondern dass man es eben loslässt. Dass man nicht Böses mit Bösem vergelten will, sondern im Gegenteil. Dass man Raum geben, dass Gott seine Rache ausführen kann. Wir können uns jetzt fragen: Was ist mit der Gerechtigkeit? Muss nicht Gerechtigkeit herrschen? Und das dürfen wir wirklich Gott überlassen. Im heutigen Rechtsstaat ist es ja oft so, dass der Staat zum Beispiel oder so wirklich höhere Macht für Gerechtigkeit sorgt. Also wenn ich einen Autounfall habe, wenn einer voll in mich reinfährt, und dann kann ich dieser Person vergeben. Und der Rechtsstaat sorgt dann aber für Gerechtigkeit. Der muss dann seine Buße zahlen und seine Versicherung muss den Schaden zahlen und so weiter. Ich glaube, wenn das Ganze umtrüllt, ist es auch wichtig, dass man sich das ein bisschen überlegt. Was ist, wenn ich jemand anders um Vergebung muss bitten? Gehört es nicht dazu, wenn ich das ernst meine, dass ich sage, hey, vergiss mir. Und wie kann ich es wieder gut machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es wieder wie gerecht ist? Oder? Aus einer anderen Perspektive. Aber wenn ich der bin, der vergibt, dann muss ich sagen, ich fordere das nicht ein. Ich lasse los. Ich überlasse Gott. Ich überlasse dem Rechtsstaat. Ich überlasse dir, ob es wieder gut machen willst. Aber ich will das Recht darauf loslassen. Und wir dürfen wissen, Gott wird mal für alles für Gerechtigkeit sorgen, so wie er es sagt. Die nächste Phase dann ist eine Art, neu zu sehen und letztlich auch neu zu fühlen. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das Zitat aus den Sprüchen aus dem Alten Testament. Und spannend, das zeigt eigentlich, dass man wie Perspektiven wechseln kann. Oder wenn ich einen Menschen sehe, der mich verletzt hat und er hat eine Schuld an mir, dann sehe ich immer nur das, was er gemacht hat. Aber wenn ich vergib, wenn ich das loslasse, dann kann ich wieder anfangen, ihn als Mensch zu sehen. Als ein würdiges Geschöpf von Gott, sogar als Ebenbild von Gott. Mit einem Wert. Als ein Mensch mit Bedürfnis. Hunger und Durst werden da erwähnt im Römer 12. Als ein Mensch mit eigenen Verletzungen, Ecken und Kanten. Positive Sachen. Und das ist etwas, was dann auch unser eigenes Fühlen kann verändern kann. Also Vergebung fängt oft an mit einem bewussten Entscheid loszulassen und geht dann aber weiter in dem, dass ich versuche, den anderen auch anders zu sehen. Die dritte Phase, wenn wir weiterlesen im Römer 12, dann merken wir, wenn wir dem anderen Gutes wünschen können, dann sind wir auf einem mega coolen Weg. Römer 12, 21 heisst, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also ihr merkt, das ist schon der nächste Schritt, wenn ich sogar anfangen kann, an meinem Gegenüber wieder Gutes zu wünschen. Wenn ich wünsche, dass es ihm gut geht. Wenn ich selber ihm gute Sachen mache. Dann ist wirklich ein Fortschritt da. Ich finde es auch ganz spannend. Ich glaube, Jesus lehrt uns, dass wir einander vergeben sollen, obwohl es etwas kostet. Weil er weiß, dass es die beste Art zum Leben ist, wenn man loslassen kann. Und es ist eigentlich etwas sehr Offensichtliches, obwohl es uns manchmal schwerfällt, aber es ist sogar sprichwörtlich geworden, oder? Man sagt, wenn einem jemand etwas antut, ich trage das also nach. Also mit anderen Worten ist jedem bewusst, zuerst wird die Schuld an einem begangen, die mich verletzt, und dann muss ich es noch nachtragen. Ich trage noch die ganze Last auf mir. Und ich glaube, Jesus wird uns den Weg von der Vergebung lernen, weil wir dann selber einfach die Last loslassen. Weil es uns selber befreien von dem. Weil wir das wie abgeben können. Ja, Vergebung kostet etwas. Es ist oft ein längerer Prozess. Aber es gibt etwas, das noch mehr kostet als Vergebung. Und das, was noch mehr kostet, da bin ich 100% überzeugt, das ist, wenn wir nicht vergeben. Wenn wir das Leben lang mit einem verhärteten Herz bleiben. Wenn man die Rachelust in uns behalten, wenn man kaputte Beziehungen pflegt. Ich glaube, das kostet noch viel mehr, als wenn man den Weg von der Vergebung geht. Interessante Umfrage, die ich gefunden habe bei der Vorbereitung, die etwas zeigt von den Menschen im Journal of Adult Development. 75% von allen Befragten, die glauben, dass Gott ihnen Fehler und Vergehen vergibt. Nur 52 noch. Gehen da, dass sie selber anderen vergeben haben. Und nochmal weniger, 43% gehen an, dass sie bewusst schon mal jemanden um Vergebung von einem Fehler gebeten haben. Das lässt uns ein bisschen aufhorchen, oder? Und man kann sich ja fragen, andere um Vergebung bitten, selber zu vergeben. Manchmal ist das etwas richtig schwierig. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte von einer Frau, die für mich eine Heldin ist, wenn es um das Thema Vergebung geht, weitergeben. Corrie ten Boom. Sie ist eine holländische Christin. Sie hat im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt und sie ist dann entdeckt worden. Und sie mit ihrem Vater und ihrer Schwester Betsy, sie sind ins Konzentrationslager auf Ravensbrück gekommen. Dort ist auch der Vater und die Schwester gestorben. Und sie hat aber überlebt. Und nach dem Krieg ist sie als Christin umgereist und hat Vorträge gehalten über Vergebung, über andere Themen auch. und hat den Leuten das Thema weitergebracht. Und einmal war sie in einer Kirche in Deutschland, hat dort einen Vortrag gehalten und nachher ist ein Mann zu ihr gekommen und sie hat den sofort erkannt. Sie hat sofort erkannt, das war einer der grausamsten Aufseher in dem Konzentrationslager. Und der ist gekommen und hat angefangen mit ihrer Rede. Er hat sie nicht erkannt, aber sie ihn schon. Und dann hat er ihr gesagt, ich bin Aufseher in Ravensbrück. Und sie hat gesagt, und er hat gesagt, ich bin Christ geworden unterdessen. Und sie beschreibt, wie sie in dem Moment in dieser Kirche sich so kalt und zornig hat angefangen zu fühlen. Und er hat gesagt, ich bin jetzt Christ geworden, ich habe Grausames da, aber Gott hat mir vergeben. Und seit ich das gemacht habe, seit ich Gott kennengelernt habe, flehe ich ihn an, dass ich jemanden antreffe, wo dort war, dass ich ihn persönlich kann um Vergebung bitten. Und dann hat er ihr gesagt, Corrie ten Boom, Ihnen ist einmal vergeben worden, vergeben Sie mir. Und wir haben das Glück heute, dass uns die Aufzeichnungen von dem Vortrag, wo sie selber das weiterverzählt hat, noch erhalten ist. Und das habe ich mitgebracht, hört, wie erstaunlich sie mit Vergebung zu Schlag gekommen ist in dem Moment.
Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who has given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can.
Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du uns den Weg der Vergebung lernst. Danke, dass du uns das Herz vom Vater zeigst, wo so bewegt ist, wenn wir kommen und Gnade brauchen und uns alles will vergeben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass einfach das, was du uns vergibst, Vater im Himmel, viel mehr ist, als das, was wir jemals menschlichem, einem von unseren Mitmenschen müssen vergeben müssen. Und danke, dass du uns auch helfen willst. Und ich finde es so eindrücklich, auch in dem Beispiel, wie wir es gerade gesehen haben, wenn es für uns nicht möglich ist, dann kannst du in uns bewirken, du kannst in uns möglich machen. Deine Liebe kann durch uns durchgehen und wir dürfen einfach auch zu dir kommen und ich bitte, dass du uns hilfst, zu vergeben. Und wir wollen dich bitten für das, was du jetzt aufs Herz leist, was du mir aufs Herz leist, was du jedem von uns aufs Herz leist, dass wir dort vorwärts gehen, dass wir vergeben können, dass wir einen Weg der Versöhnung suchen oder dass wir andere um Vergebung bitten können, was nötig ist. Wir wollen dich bitten, dass wir heute an dem Morgen können, dort, wo wir anderen Sachen nachträgen, dass wir das loslassen können und dass wir den ersten Schritt machen in diesem Prozess. Und wir wollen dir danken sagen, Jesus, dass du mit uns den Weg gehst. Amen.